Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo, herzlich willkommen zu Folge 54 des FAZ Einspruch Podcasts. Heute am 19. Dezember 2018. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie so häufig in diesem Jahr, Corinna Budras und
Konstantin van Leinten, hallo.
Ja, und das ist tatsächlich die allerletzte Folge in diesem Jahr, einem sehr aufregenden Jahr.
Genau, 26. setzen wir mal aus, wir beide weihnachtlich zu Hause.
Aber wir haben ja jetzt noch eine ganze Menge zu verhandeln. Vielleicht nochmal im Vorgriff einen kleinen Hinweis, den ja viele auch schon kennen, aber es kommen auch immer wieder neue hinzu. Der FAZ-Einspruch-Podcast ist der wöchentliche Podcast der FAZ zu Justiz, Recht und Politik. Aber es ist auch wir sind auch unmittelbar verbunden, untrennbar verbunden mit FAZ Einspruch, also unserem Online-Magazin. Und wer uns unterstützen möchte, tut das am besten, indem er auch dieses Online-Magazin abonniert.
Das kann er auch ganz risikolos tun oder sich das eben zunächst mal anschauen, ob es ihm gefällt, indem er auf faz.net/Einspruch testen geht. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Und dort ein vierwöchiges kostenloses Probeabo abschließt, welches ihm dann Zugriff verleiht auf alle online erscheinenden Einspruchausgaben, nämlich 6-mal die Woche mit den zusammengestellten juristischen Texten aus FAZ und FAS und 1-mal die Woche außerdem einem Magazin, welches exklusive Stücke beinhaltet, die nur dort erscheinen.
Genau, das ist heute genau der Fall und da gibt es so wegweisende Beiträge wie zum Beispiel heute von Konstantin das Interview mit Daniel Thüm zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Daniel Thüm ist eben ein sehr bekannter, renommierter Europarechtler von der Universität Konstanz. Es gibt auch ein Gastbeitrag des Anwalts Oliver Löffel zum Beispiel über die Datenschutzgrundverordnung und warum die Abmahnwelle bisher ausgeblieben ist und ob das so bleibt. Also das so als kleiner Hinweis, was sich alles in dem Online-Magazin verbirgt.
Genau, das sind jetzt zum Beispiel zwei Sachen, über die wir hier in der Sendung gerade mal nicht sprechen können, denn wir haben schon genug andere Themen auf dem Zettel, aber macht ja nichts. Wie gesagt, faz.net/Einspruch testen und dann könnt ihr das im Selbstleseverfahren euch anschauen. Genau. Gut, mit dieser kleinen Vorrede kommen wir zu den Themen, oder?
Ja.
Genau, also es gibt so manches. Zunächst mal hat das Bundesverfassungsgericht entschieden über die Klage, die Welt verändern könnte. So mit diesen Worten hat die AfD sie vor ein paar Monaten angekündigt. Sie hat jetzt nicht die Welt verändert, sondern wurde relativ sang- und klanglos als unzulässig abgewiesen. Aber in einem, wie es andernorts hieß, Zaunlattendürren-Beschlüsschen. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz glücklich mit der Entscheidung. Wir sprechen mal darüber, warum das so ausgegangen ist. Dann ist offenbar ein Kompromiss gefunden in der Frage des Verbots von Abtreibungswerbung. Da werden wir mal darlegen, was eigentlich drinsteht und warum insbesondere die SPD damit irgendwie immer noch nicht so ganz glücklich scheint. Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass die Reform zum Bestand oder zur Auflösung von Kinderehen verfassungswidrig sei. Die sind jetzt nämlich in allen Fällen aufzuheben und er sagt, das geht so nicht. Manchmal müssen die eben auch bestehen bleiben, hat das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Es gibt, wie fast jede Woche, Neues zum Thema Pkw-Fahrverbote und Ähnliches. Zum einen hat das Gericht der Europäischen Union entschieden, dass selbst die Euro 6 Abgaswerte noch zu kulant bemessen werden. Wie das genau dazu kommt, stellen wir vor. Außerdem, insbesondere für alle Hörer hier in Hessen relevant, hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof ein Fahrverbotsurteil zwar nicht aufgehoben, aber jedenfalls erklärt, dass es erstmal noch nicht zu vollstrecken sei und die Berufung gute Aussichten auf Erfolg hätte. Dann blicken wir in die USA, wo Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von Donald Trump, für 3 Jahre, glaube ich, oder?
Ja, 3 Jahre.
3 Jahre in Haft muss.
Und 2 Millionen Strafe übrigens, das ging immer so ein bisschen unter, aber das erklären wir gleich alles.
Kommen wir zum gerechten Urteil, davon gibt es diese Woche ebenfalls wieder 2. Das gerechte Urteil ist immer so eine etwas launige, aus dem Leben gegriffene Entscheidung. Zum einen hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass es zwar unter Umständen möglich ist, seinen Namen in England ändern zu lassen, das geht dort anders als hier sehr leicht, und dies dann auch in Deutschland anerkennen zu lassen, aber nicht, wenn man sich dort einen Adelsnamen hat.
Jetzt verrätst du schon alles. Das gerechte Urteil.
Ach war, da steckt noch eine ganze Menge drin, keine Sorge.
Das zweite verraten wir jetzt aber nicht, weil es wirklich einfach sonst die Pointe killt.
Es geht um Resozialisierung.
Sehr schön hast du das gesagt.
Ja, gut. Dann kommen wir gleich zur AfD.
Ne? Richtig, genau. Die hatte eben im Visier, wie ja schon so häufig, die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung und wollte da jetzt endlich mal gegen vorgehen. Und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht, aber ist nichts draus geworden, ne?
Genau, wir haben über diese Klage, als sie erhoben wurde, auch schon mal in der Sendung gesprochen. Es gab dazu von mir auch einen Text auf FAZ Einspruch, den packen wir nochmal in die Shownotes. Die Shownotes übrigens, auch das nochmal vorneweg, könnt ihr finden in eurem Podcast-Player. Unter jeder Folge gibt es so Notizen mit weiterführenden Links oder auch auf blogs.faz.net/Einspruch. So, also diese Klage, die die AfD erhoben hat, was wollte sie damit bezwecken? Sie hat gesagt, es war ein Organstreitverfahren, was sie geführt hat vom Bundesverfassungsgericht. Sie hat gesagt, die Bundesregierung verletzt die Rechte des Deutschen Bundestages. Und zwar, indem sie ihre Flüchtlingspolitik einfach so betreibt, wie sie es tut, ohne den Bundestag über ein Gesetz, welches diese Flüchtlingspolitik legitimieren würde, abstimmen zu lassen. Ein solches Gesetz gibt es nämlich nicht etwa schon, behauptet die AfD, sondern die derzeitige Gesetzeslage sieht eigentlich ganz anders aus. Tatsächlich ist es ja zumindest vom Grundkonzept erstmal so, das ist, weiß man ja, dass bekanntlich für das Asylverfahren der Ersteinreisestaat zuständig ist und jedenfalls nach Ansicht der AfD folgt daraus, dass eigentlich Zuwanderer, die Asyl wollen, an der deutschen Landesgrenze abgewiesen werden müssten, denn Deutschland ist ja praktisch nie der Ersteinreisestaat aufgrund seiner geografischen Lage. Das, was die Bundesregierung täte, hätte also keine gesetzliche Grundlage. Und da das nun auch nicht irgendwie eine Kleinigkeit sei oder vielleicht irgendwas, ja, Läppisches, sondern im Gegenteil eine ganz richtungsweisende, tief in tausend Fragen des deutschen Staats eingreifende Politik, sei es nach der Wesentlichkeitstheorie auch absolut erforderlich, dass der Bundestag darüber entscheidet. Denn der Bundestag, das sind ja schließlich die demokratisch gewählten Abgeordneten und somit sozusagen die Vertreter des Volkswillens. Und die müssten da mal ein Wörtchen mitreden. Und mit diesem Vortrag ist sie jetzt allerdings in Karlsruhe gescheitert.
Und, mit welchem Argument?
Ja, schon auf Ebene der Zulässigkeit. Man muss dazu wissen, dass vom Bundesverfassungsgericht, sagen wir mal, es wäre nur geringfügig übertrieben zu sagen, dass für die Richter ein freies Zulassungsverfahren gilt. Ja, also es gibt natürlich, es gibt natürlich Kriterien der Zulässigkeit, aber Karlsruhe ist schon sehr gut darin, sich Klagen über diese entscheiden zu wollen, so hinzulegen, dass sie eben auch zulässig machen und umgekehrt auch sehr gut darin, das Gegenteil zu tun. Hier haben sie das Gegenteil getan.
Und man hätte in der Tat auch wirklich zum gegenteiligen Ergebnis kommen können, ne? Denn es war ja auch eine fundamentale Frage, die man sich durchaus vielleicht mal vor dem Bundesverfassungsgericht mit einigen gewichtigen Worten hätte wünschen können. Ist nun aber nichts draus geworden, ne?
Ja, also ich sage erstmal, wie die Entscheidung argumentiert und dann, warum ich das zweifelhaft finde. Also sie argumentiert, dass die AfD sagt ja, die Regierung müsste einen solchen Gesetzentwurf dem Bundestag vorlegen, welcher die Politik der offenen Grenzen legitimiert und nur dann darf sie das weiter betreiben, wenn der dann angenommen wird. Sie, die AfD, würde natürlich, das sagt sie auch, einem solchen Gesetzentwurf nicht zustimmen, wenn er zur Abstimmung stünde. Daraufhin sagt das Bundesverfassungsgericht, aha, dann ist es aber doch so, dass die AfD hier gar nicht eigene Rechte bzw. Teilhaberechte von sich selbst oder vom Bundestag, den vertritt man prozessschaftlich bei der beim Organstreitverfahren geltend machen will, beziehungsweise die Verletzung solcher Teilhaberechte, denn sie will ja dagegen stimmen. Sie will ja gar nicht mitwirken an der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage.
Das klingt ein bisschen schräg, ehrlich gesagt.
Das finde ich nämlich auch. Also weil, ja.
Denn es muss ja auch das Recht geben, etwas nicht zuzustimmen. Ne?
Genau, also es ist ja genauso parlamentarische Teilhabe, zu sagen, ich stimme eben nicht zu, wie zu sagen, ich stimme zu. Sonst, wenn man dem folgt, käme man ja zum absurden Ergebnis, dass der Bundestag nur dann mit Erfolg darauf klagen kann, dass Gesetzgebungsverfahren zu bestimmten Regierungshandeln initiiert werden, wenn er beabsichtigt, dieses Regierungshandeln dann im Gesetzgebungsverfahren sowieso durchzuwinken. Also das wäre ja ziemlich witzlos. Gut, jetzt kann man sich natürlich zwischen vollständiger Ablehnung des Regierungshandelns und der Schaffung eines Gesetzes, welches das 1:1 legitimiert, auch noch verschiedene konstruktive Zwischenmodelle vorstellen. Vielleicht, wenn die AfD eher ein solches verfolgt hätte, wenn sie vielleicht zuvor auch ein Gesetz eingebracht hätte, erfolglos, welches vielleicht irgendeine Form von Kompromissmodell fährt, wäre die Sache anders ausgegangen. Das Bundesverfassungsgericht sagt halt, das muss man sich schon noch klar machen, um der Entscheidung gerecht zu werden. Es sagt, Sinn und Zweck des Organstreitverfahrens ist nicht eine allgemeine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Regierungshandelns. Hm. Und es gibt ja ein Gesetz, welches Fragen der Migration regelt, und ob die Regierung dieses Gesetz rechtmäßig anwendet oder eben in sein totales Gegenteil verkehrt, wie die AfD behauptet, das ist eine Frage der Rechtmäßigkeit des Regierungshandelns, aber nicht eine Frage des grundsätzlichen, sozusagen gesetzgeberischen Vakuums in diesem Bereich, welches dann durch den Bundestag zu füllen wäre.
Und das ist dann nicht überprüfbar vom Bundesverfassungsgericht?
Jedenfalls nicht im Wege des Organstreitverfahrens. Und tatsächlich, ja, also
sonst. Fällt einem dann sonst noch was ein?
Ja, es fiele einem ein, dass einzelne Länder klagen könnten. Das hat Bayern ja bekanntlich 2015/16 erwogen, wegen Verletzung der Grenzsicherungspflicht beispielsweise. Ich glaube nicht, dass einzelne Bürger im Wege der Verfassungsbeschwerde klagen könnten. Da wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, auf die Verletzung welcher Grundrechte man das stützen sollte. Aber eigentlich hätte ich den Weg des Organstreitverfahrens hier schon am plausibelsten gefunden. Eigentlich finde ich die Unterscheidung auch etwas spitzfindig, denn nur weil es irgendwie ein Gesetz gibt, es ist ja nicht so, dass die AfD sagen würde, die Bundesregierung wendet das hier in fein ziselierten Details nicht ganz korrekt an und also sozusagen wirklich so auf eine sehr feinsinnige Rechtmäßigkeitsprüfung aus wäre, für die Karlsruhe nicht zuständig ist, sondern sie sagt ja, sie wendet es komplett gegenteilig an, und ob ich jetzt ein Gesetz in einem Gegenteil verkehre oder einfach gar kein Gesetz habe, was mein Handeln legitimiert, ist doch mehr oder weniger dasselbe. Mhm. Deshalb hätte ich es schon sinnvoll gefunden, dass der Bundestag da mitreden könnte. Man muss natürlich auch sagen, hätte es 2015, als ja die Politik der offenen Grenzen eingeläutet wurde, eine Abstimmung im Bundestag gegeben, wäre die zweifellos zugunsten der Bundesregierung ausgegangen. Es gab damals ja so gut wie überhaupt keinen Widerspruch im Parlament. Heute, sagen wir mal, wäre das jedenfalls kein Erdrutschsieg mehr. Allerdings würde es wahrscheinlich auch immer noch so ausgehen. Aber dann könnte man es halt auch einfach mal machen und damit ehrlich gesagt der AfD auch viel Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Denn das Argument, dass sie sagt, hier wird eine Politik betrieben, über die die Bürger quasi, an der sie nicht teilhaben können, weil die Abgeordneten nicht mitreden dürfen, das kann man ja so sehen. Ja? Welche Lösung man dann bevorzugt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber das mal zur Abstimmung zu stellen im Bundestag.
Ja. Letztendlich gäbe es ja vom Prinzip ja auch immer die Möglichkeit, dass solche Gesetzesanträge aus der Mitte des Bundestags kommen, aber da ist eben die AfD nicht groß genug, ne? Und die Allianzen sind nicht besonders vielversprechend. Ja. Also eigentlich gar nicht von.
Das heißt übrigens nicht, dass diese Klage, wenn man jetzt dem, was ich gerade gesagt habe, folgen würde, am Ende auch Erfolg haben müsste. Ne? Das war ja jetzt wirklich nur zur Frage der Zulässigkeit. Es wären dann natürlich noch etliche weitere Hürden gekommen. Beispielsweise die Tatsache, dass die AfD 2015, als es losging, noch gar nicht im Parlament saß und vieles mehr. Aber gut, darauf brauchen wir jetzt nicht einzugehen. Das ist ja nun dann auch im Bereich des Hypothetischen. Ich denke mal, das Bundesverfassungsgericht, ne, einerseits hat es halt wenig Angriffsfläche bieten wollen, wenn es mehr in der Sache entschieden hätte, mehr gesagt hätte, sachlich, rechtlich ist das, was die Bundesregierung macht, in Ordnung. Ihr liegt falsch, AfD, die derzeitige Rechtslage gibt dieses Verhalten her. Mhm. Dann wäre es natürlich einerseits, ja, das kann man halt so und so sehen, ne? Einerseits wäre es vielleicht mal eine Klärung, vielleicht eine Befriedung dieses gesellschaftlichen Konflikts gewesen. Andererseits hätte die AfD wahrscheinlich auch nicht das Haupt gesenkt und gesagt, wenn ihr das jetzt natürlich, dann lagen wir wohl komplett falsch. Merkel muss bleiben, ja. Also es ist sicherlich, werden auch solche Erwägungen eine Rolle dabei spielen, zumal man sich das mit der Zulässigkeit, wie eben schon gesagt, eben auch zurechtlegen kann, wie man will.
Das sind ja schon richtige vorweihnachtliche Gedanken, so zum möglichen Gesinnungswandel. Mhm. Nun ja, aber das zu diesem Komplex, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das die Bundesregierung, also beziehungsweise der Gesetzgeber, durchaus angepackt hat. Wir machen ja hin und wieder auch mal eine lose Serie zum Thema, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Und das fällt da ohne Frage darunter. Es geht um die heikle Frage, wie für Schwangerschaftsabbrüche geworben werden darf oder ob darüber auch nur informiert werden darf. Das ist dieser alte Streit, der übrigens auch schon wirklich über ein Jahr geht. Das hat uns schon in unserer allerersten Folge von FAZ Einspruch beschäftigt. Diese Frage, da kam das zum ersten Mal auf. Und nun liegt wohl offensichtlich ein Kompromiss vor.
Ja, also nochmal ganz kurz für alle, die ihn
das
nicht kennen.
Das letzte Jahr nicht mitbekommen.
Genau. Der 219a verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche von Ärzten, die solche vornehmen. Wobei allerdings der Begriff der Werbung extrem weit aufgefasst wird. Im Grunde genommen verbietet er bereits die Information darüber. Ich habe übrigens schon in unserer allerersten Folge gesagt, mir scheint das aus dem Gesetzeswortlaut nicht zwingend. Könnte man nicht einfach diesen Paragraph so auslegen, zumal man ja im Strafrecht sowieso eigentlich eher dazu neigt, Dinge restriktiv auszulegen, dass er eben nur die tatsächliche Werbung verbietet.
Aber da wurdest du nicht gehört. Ich finde ja auch wirklich tatsächlich, das ist ein sehr gutes Argument. Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt.
Ja, ein Jahr später ist der Deutsche Bundestag dann auch soweit. Also es gab dann, ne, es gab einen Riesenstreit. Die Union wollte den Paragraphen so beibehalten, wie er ist. Die SPD und auch etliche weitere, die eigentlich die Grünen, die Linken, die FDP, durchaus eine parlamentarische Mehrheit, muss man sagen, wollte ihn entweder abschaffen oder jedenfalls irgendwie lockern.
Man kann vielleicht nochmal ganz kurz erklären, warum das überhaupt ein Problem war, ne? Weil jahrelang war es ja nun kein Problem, jahrzehntelang sogar. Das Ganze geht ja zurück in die 90er Jahre, wo es eben einfach diesen berühmten Kompromiss gab zu Schwangerschaftsabbrüchen, wo wir in 218 StGB jetzt zu dem Ergebnis gelangt sind, bei dem wir jetzt sind. Also, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verboten sind, aber eben in dieser Fristenlösung in den ersten 3 Monaten erlaubt, wenn die Frau sich umfangreich beraten lässt. Das ist der Kompromiss. Und natürlich gibt es Ärzte, die diese Abbrüche auch vornehmen. Und jetzt hat sich im Vorgriff zu diesen ganzen Debatten Folgendes getan. Es gab eben Lebensschützer oder jedenfalls Abtreibungsgegner, ist vielleicht auch ein präziserer Begriff, die vehement Stimmung gemacht haben und eben den betroffenen Ärztinnen oft, also es geht konkret um vor allen Dingen um eine, Christina Hähnel, die immer wieder sozusagen vor Gericht jetzt aufgetreten ist oder auch sehr vehement dafür in der Öffentlichkeit sich für diese Sache stark macht. Und die wurde eben angezeigt und deswegen kam es zu einem Strafverfahren und erst da stellte sich sozusagen überhaupt die Notwendigkeit dessen.
Ja, und nicht nur die, sondern es gibt eben einen kleinen Kern militanter Lebensschützer, wie sie selber sich nennen, oder Abtreibungsgegner, wie glaube ich die treffendere Bezeichnung wäre, die eben genau das Internet durchforsten nach Seiten von Ärzten, die das da auch nur irgendwie darauf hinweisen, dann Strafanzeige stellen und die Staatsanwaltschaften sehen sich dann eben gezwungen zu ermitteln. Gut, also der Kompromiss, wie soll er aussehen? Er war für einen Herbst versprochen worden. Es zog sich echt ganz schön hin. Es war dann zwischendurch auch schon gesagt worden, naja, man könnte es ja auch zur freien Abstimmung im Bundestag stellen, ne? Manchmal also quasi den Fraktionszwang aufheben, sodass jeder Abgeordnete einfach nach seinem eigenen Gewissen entscheidet und nicht nach dem, was seine Partei will. Das dann wäre der 219a wohl abgeschafft worden, aber nun hat sich die GroKo offenbar zu einem Kompromiss durchgerungen, der vorsieht, dass erstens, wie ich gerade schon gesagt habe, Ärzte darauf hinweisen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Aber damit soll es dann, zumindest soweit es die Ärzte angeht, auch sein Bewenden haben. Also sprich, die können halt schreiben, wir nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor. Soll wohl sogar dann im Gesetz irgendeine rechtssichere Formulierung auch drinstehen, von der man quasi sagt, die ist auf jeden Fall in Ordnung, sodass die Gerichte nicht noch wegen 1000 semantischen Feinheiten am Ende doch noch behelligt werden. Sie dürfen aber nicht weiter darüber informieren. Man könnte sich ja vorstellen, so auf der Homepage, so folgendermaßen läuft das ab, bla bla bla, dies und jenes, wir betreuen sie umfassend oder so, das ginge halt nicht. Im Übrigen, um aber keine Informationsdefizite entstehen zu lassen, soll von öffentlicher Seite, Moment, wer ist damit nochmal genau betraut? Genau, die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen online Kontaktinformationen zu Ärzten und Praxen, die das machen, zur Verfügung stellen und auch weitere Informationen. Bisher hat es ja so funktioniert, dass man zu diesen Beratungsstellen gegangen ist. Die haben Listen von Ärzten, die das machen. Das war also eine Möglichkeit, sich zu informieren. Ja, und nun soll es eben nochmal zusätzlich offenbar dann auch online über die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung funktionieren.
Ja. Kern des Streits ist ja auch immer, dass die Frage ist, ob es überhaupt ein Informationsdefizit gibt. Ne?
Ja,
denn es gibt natürlich viele, die dann argumentieren, naja, aber die Frauen können sich ja informieren, eben nur nicht auf den Internetseiten der Ärzte, nicht bei den Ärzten selber. Und dann sagt eben natürlich Frau Hähnel und Co., auch nicht ganz unüberzeugend, finde ich, dass sie sagen, ja, wieso darf denn jeder drüber sprechen? Nur wir dürfen es nicht, die wir Betroffene sind, im Sinne von, dass wir diesen Eingriff dann durchführen. Ne?
Ja, das gut. Natürlich schon, aber ich muss trotzdem, also die Werbe, mit der dieser Streit geführt wird, in Relation zur praktischen Bedeutung, richtig, die er hat, bringt mich echt immer wieder ins Erstaunen. Also und ist eigentlich nur dadurch erklärlich, dass das einfach ein Stellvertreterkrieg ist zwischen Fraktionen, die entweder gerne Schwangerschaftsabbrüche vollständig verbieten oder jedenfalls noch deutlich mehr einschränken würden, also dass die Vorname selbiger, nicht die Werbung dafür, oder auf der anderen Seite eben Leuten, die das weitgehend liberalisieren wollen würden, bis hin zu den SPD-Jusos, die ja hochgradig peinlicherweise, das war online zu lesen vor ein paar Tagen, wo da jemand eine Rede gefordert hat, man solle doch den 218 komplett abschaffen und Abtreibungen bis zum 9. Monat erlauben. Das sicherlich wäre jetzt gesellschaftlich nicht mehrheitsfähig. Es gibt übrigens auch, ne, Stichwort Informationsdefizite, also ich sehe die jetzt zumindest für die Patientinnen wirklich auch derzeit nicht so sehr. Es gibt zum Beispiel abortion-clinics.eu, wurde ich auf Twitter darauf hingewiesen, ist eine Webseite, da kann man seine Adresse eingeben, da werden einem sämtliche Praxen im Umfeld angezeigt, die das anbieten. Das sind etliche, also wenn ich jetzt mal hier Frankfurt eingegeben habe. Vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so wie, ich habe ein bisschen Schnupfen, ich gehe vielleicht mal zum HNO, aber wenn es jetzt zu nervig wird, ein HNO zu finden, dann lasse ich es eben bleiben, sondern das ist ja eine super gravierende Entscheidung, die sich mit Sicherheit keine Frau leicht macht. Und da wird man ja sich wohl, also weder wird man davon abgehalten, weil man 5 Minuten länger braucht, um eine Praxis zu finden, noch würde man sie umgekehrt vornehmen, weil man eben schnell eine Praxis gefunden hat. Also das ist doch irgendwie völlig fernliegender Gedanke. Und deshalb finde ich eben auch diesen ganzen Streit so, also macht's von mir aus wirklich, wie ihr meint. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass die Ärzte darauf hinweisen können sollen, aber dass nun über diese Sache wirklich zwischendurch schon fast so getan wurde, als sollte die Regierung zerbrechen, das ist doch haarsträubend.
Ja, ist es auch. Aber jedenfalls kann ich schon auch verstehen, dass Frau Hähnel sich auf dem Standpunkt stellt, also dann ein Strafverfahren sich stellen zu müssen, wenn man darüber informiert, ist natürlich schon auch eine Zumutung.
Ja, das ist eigentlich schon eine Zumutung, das stimmt.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem anderen heiklen Thema, nämlich Kinderehen. Das ist auch eine Debatte, die uns lange Monate beschäftigt hat, nicht hier im Podcast, da gab es uns noch gar nicht, sondern es ging also im Zuge der Flüchtlingskrise, wie immer man das bezeichnen möchte, seit 2015 war es ja häufig so, dass auch junge, unbegleitete Kinder kamen, also oder Jugendliche kamen, 13, 14, die tatsächlich schon verheiratet waren. Also Mädels, die im 14 waren und mit ihren 19, 20, 21 oder wesentlich älteren Männern hier nach Deutschland kamen und dann immer die Debatte war, was macht man mit denen? Also denn Kinderehen in Deutschland sind verboten und wenn man sie aber umgekehrt so behandelt wie jede andere Ehe auch, ist das natürlich eine Absegnung dieses Zustands, den ja viele hier auch als schlecht oder als Kinderehen als wirklich verabscheuend.
Ja, halt einfach, dass halt irgendwie ein kulturelles Element quasi per Migration hier Einzug hält, das nicht nur nicht so toll ist, sondern eben dem Ordre Republik geradezu entgegensteht, einfach irgendwie ganz grundlegend.
Genau, um es mal deutlich zu sagen, weil natürlich auch bei minderjährigen Mädchen eben einfach die Gefahr des sexuellen Missbrauchs einfach in diesem Zusammenhang steht.
Ja, und die Freiheit der Willensentschließung, also ich meine irgendwie mit 13 kann man halt irgendwie einfach noch nicht so besonders gut absehen, was es heißt, jemanden zu heiraten. Gut, wie war denn die Rechtslage zuvor? Da war das ja auch nicht ganz unproblematisch, ne?
Nee, nein, also es war immer tatsächlich so, dass es natürlich im Einzelfall auch die Möglichkeit gab, solche Ehen dann aufzulösen, wenn man erstens sie nicht wirksam geschlossen wurden Und auf der anderen Seite, wenn man das Gefühl hatte, dass hier ist eine, liegt eben genauso eine Missbrauchssituation vor, das war dann eben etwas, was aber vor Gericht sozusagen stattgefunden hat. Und dann hatten wir in den 2017 eine dramatische Aufarbeitung, also übrigens Kinderehen in Deutschland zu schließen überhaupt war auch
verboten. Ja, ja, klar, es ging nur um die Anerkennung von solchen Ehen, die im Ausland geschlossen werden.
So, und dann im Jahr 2017, nach langen Debatten, gab es dann einen Beschluss, ein Gesetz, das am 17. Juli 2017 in Kraft getreten ist und das im Grunde genommen die rigideste Form der Ächtung der Kinderehe vorgenommen hat, nämlich er sagt, dass alle Kinderehen, wo die minderjährige Mädchen, das geht ja eben meistens um Mädchen, also eigentlich immer um Mädchen, unter 16 Jahren war, dass die von Anfang an als nichtig erklärt werden, also auch automatisch, ohne dass es einem Gerichtsbeschluss bedürfte.
Genau. Und umgekehrt kann man auch nicht vor Gericht gehen, um diese Nichtigkeitswirkung irgendwie aufheben zu lassen. Ne? Also die sind einfach nichtig, Punkt. Es tritt automatisch ein, dieser Effekt, und der lässt sich auch nicht abändern.
Und jetzt hat es ein Jahr später schon zu folgender Situation gefunden. Also vor dem BGH, vor dem Bundesgerichtshof, musste so ein Fall verhandelt werden. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, die Rechtslage ist klar. Ja, gleich erzähle ich noch was zu dem Fall. Aber die Rechtslage ist eigentlich klar. Nur wir glauben, dass sie gegen die Verfassung verstößt. Deswegen setzen wir dieses Verfahren jetzt aus und übergeben das dem Bundesverfassungsgericht. Und die sollen grundsätzlich jetzt klären, ob dieses Gesetz aus dem Jahr 2017 eben überhaupt mit der Verfassung vereinbar ist. Worum ging es in diesem Fall? Es waren tatsächlich Cousin und Cousine aus Syrien, die im Jahr 2015 geheiratet haben. Das Mädchen war damals 14 Jahre alt, der Mann war 19 Jahre alt, also schon erwachsen. Diese Ehe wurde vor einem Scharia-Gericht geschlossen. Das war im Februar 2015. Wenig später machten die beiden sich dann auf die Balkanroute nach Deutschland, um hier eben sozusagen als Flüchtlinge anzukommen. Dieses Mädchen wurde relativ schnell von ihrem Mann getrennt und in eine einzelne Jugendeinrichtung gegeben, die sich vor allen Dingen für weibliche, unbegleitete Flüchtlingskinder, Jugendliche eben beschäftigt, und das Mädchen wurde unter Vormundschaft gestellt, nämlich des Jugendamtes. Und die haben offensichtlich, und seitdem schwelt sozusagen der Streit, denn der junge Mann hat sich auf die Suche gemacht nach dem Mädchen, hat sie gefunden, hat gesagt, er möchte gerne mit ihr zusammenleben, also das ist seine Ehefrau, möchte, dass diese Ehe anerkannt wird in Deutschland, und das Jugendamt hat sich dagegen gestemmt, und seitdem ging es um die Frage des Umgangsrechts. Ja, also das Jugendamt hatte eben das Sorgerecht, also im Sinne von 1800 BGB und 1632 BGB. Das sage ich jetzt übrigens hier, weil einige Hörer gesagt haben, wir sollen mehr Jura wagen.
Stimmt, richtig. Ja? Wir haben einen Kommentar erhalten, dass wir doch häufiger mal die konkreten Paragraphen benennen sollten, um die es geht.
Und das verschreckt auch Nicht-Juristen nicht. Hoffen wir jedenfalls.
Genau. Na gut.
Also jedenfalls hat eben das Jugendamt sein Sorgerecht ausgeübt und gesagt, also sie möchten den Umgang mit diesem Mann fundamental beschränken. Also das Amtsgericht hatte noch gesagt, das Mädchen und der Mann können quasi die Wochenenden immer zusammen verbringen. Das Jugendamt hat gesagt, so sehen wir das nicht. Einmal in der Woche 3 Stunden, mehr ist nicht drin.
So. Also ganz offenbar sind die nicht nur gegen die Anerkennung dieser Ehe, sondern halten auch generell diesen Kontakt für nicht besonders fruchtbar oder positiv. Wohingegen, wenn natürlich die Ehe rechtswirksam wäre, dann ginge diese Weisung natürlich nicht. Denn selbstverständlich, Schutz der Ehe, Artikel 6 Grundgesetz, kann man Eheleuten nicht verbieten, sich zu sehen.
Dann wäre auch schon die Vormundschaft, ehrlich gesagt, schon gar nicht möglich in diesem Zusammenhang. So. Der Punkt ist, dass interessanterweise das OLG Bamberg, also die Vorinstanz, das ganz anders gesehen haben. Also damals, man muss eben auch hier sagen, also es geht ja um Vorfälle, die stattgefunden haben, im Jahr 2015, also schon bevor diese rechtliche Regelung überhaupt in Kraft getreten ist. Ja. Mhm. Und das OLG Bamberg hat demzufolge unter alter Rechtslage entschieden und hat die Ehe anerkannt. Eben das war damals möglich. Ne? Also das Gericht hat sich das genauer angeguckt, ist zum Schluss gekommen, die beiden lieben einander. Das ist ein Paar, eine echte Ehe und deswegen haben sie die Ehe auch anerkannt. Mhm. Das war die Rechtslage. Jetzt kam das zum BGH. Jetzt in den vergangenen Monaten und da hat sich die Situation schon fundamental geändert, dadurch, dass das Gesetz 2017 in Kraft getreten ist. Das Interessante ist, normalerweise ist die Rückwirkung von Gesetzen dramatisch beschränkt aus dem Grund des Vertrauensschutzes. Ne? Also natürlich muss man sich als Bürger auf geltende Gesetze vertrauen dürfen und erst wenn die geändert werden, muss man sich daran halten, aber eben nicht im Vorhinein, das geht ja schlicht.
Ja, oder nicht, wenn das eben während deines laufenden Gerichtsverfahrens geändert wird, dann geht eigentlich die alte Rechtslage fort, aber eben auch wiederum nicht immer.
Richtig, und hier in diesem Fall ist es explizit ausgeschlossen, also auch das wurde in dieser Verschärfung festgelegt, dass eben immer dann, wenn Kinder unter 14 Jahre betroffen sind, dieses Rückwirkungsverbot nicht gilt. Also schon dann muss man die jetzt schärferen Regeln auf den alten Fall anwenden. Auch das ist eben ein fundamentaler Kritikpunkt.
Ja, diese Reform war wirklich sehr rigide und auch wahrscheinlich einfach ein bisschen eine Konzession an all die Ängste und Sorgen und so weiter, die eben im Zuge der massenhaften Zuwanderung irgendwie aufkamen, kultureller Verlust, kultureller Identität, bla bla bla.
Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach,
Ja, ja, nee, klar, das ist ja auch sicherlich oft sinnvoll, aber ob es jetzt, na gut, vielleicht dazu kommen wir vielleicht
gleich. Nee, was ich sagen wollte, ist nicht nur der Schutz der minderjährigen Kinder, sondern auch, um Zeichen zu setzen, dass Kinderehen hier in Deutschland eigentlich also nicht anerkannt werden. Ja. Das sollte schon auch ein Signal sein. So, jetzt ist es vor dem Bundesgerichtshof gelandet und der sagt, was viele Kritiker damals schon gesagt haben, dass da sehen wir erhebliches Streitigkeitspotenzial, insbesondere was folgende Artikel angeht. Also die haben wirklich eine ganze Latte aufgeführt, jetzt in ihrem Beschluss, das Ganze dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Artikel 1, erstmal Würde des Menschen. Artikel 2, Absatz 1 des Grundgesetzes, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ne? Der Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3, Absatz 1 und natürlich Artikel 6, Absatz 1, Schutz der Familie. So, und zwar immer vor dem Hintergrund, dass der Einzelfall in dieser gesetzgeberischen Version gar keine Rolle spielt. Also im Grunde genommen, das ist auch vielleicht das, was Kritiker immer sagen, es muss doch in irgendeiner Art und Weise der Einzelfall betroffen sein. Oder begutachtet werden, denn der Schutz des Kindes ist ja in vielen anderen familienrechtlichen Konstellationen ja auch ein sehr gewichtiger das Kindeswohl ist ja immer ein sehr gewichtiger Punkt, der immer eine Rolle spielen muss. Ne? Mhm. Und dass das hier sozusagen komplett ausgeschlossen ist, haben diese Kritiker als Defizit wahrgenommen.
Tja,
natürlich.
Es ist eine interessante Frage. Ne? Niemand würde ja behaupten, es sei verfassungswidrig, dass innerhalb von Deutschland das Schließen von Kinderehen verboten ist. Niemand würde sagen, oh, das verstößt irgendwie gegen Artikel 6 oder 1 oder 2 oder 3 oder sonst irgendwas, ja, dass man hier halt irgendwie, dass hier eine 14-Jährige nicht einen 19-Jährigen heiraten kann, sondern das ist eine völlig legitime gesetzgeberische Entscheidung. Wenn man jetzt aber natürlich eben gewissermaßen vor vollendete Tatsachen gestellt ist, dadurch, dass Leute, die anderswo geheiratet haben, einwandern, ja, rechtfertigt das dann tatsächlich eine andere Behandlung oder sagen wir, oder vielmehr erzwingt es eine andere Behandlung. Also dass das zweckmäßig sein kann in Einzelfällen, das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo das eben ohne Zwang zustande gekommen ist, wo ja, nach unseren Vorstellungen ist das sehr jung, aber jetzt ist es halt irgendwie so und wo man es irgendwie, wo es wahrscheinlich besser für alle Beteiligten wäre, es anzuerkennen, das mag es bestimmt geben. Aber gibt es tatsächlich einen Zwang aus der Verfassung heraus, das zu tun, wenn es doch im Inland auch völlig unproblematisch ist, es zu untersagen.
Also was die Kritiker da in dieser Hinsicht dann immer zu Felde führen, ist eben, ins Feld führen, ist ja, dass sie sagen, es wurde keinerlei Vorkehrung für diese Folgen getroffen. Ja, also es ist nun einfach mal so, dass diese Ehen geschlossen wurden und Wirksamkeitsentfaltet haben. Womöglich ist schon ein Kind aus dieser Ehe entstanden. Ja. Mhm. Was ja ehrlich gesagt dann auch nochmal ein sehr belastender Vorgang ist. So. Und aber was ist dann mit diesem Kind? Ist es dann ein uneheliches Kind? Was ist mit den Unterhaltsrechten dieses Kindes? Und also letztendlich gibt es da eine ganze Latte von denen, von Dingen, die in Folge, in Konsequenz dieses neuen Gesetzes nicht geregelt wurden. Das ist sozusagen ein Kritikpunkt. Ich muss sagen, ich bin da auch komplett unentschieden. Ich finde es eine hochemotionale Geschichte. Ich finde, an diesem Fall sieht man schon mal auch, wie unterschiedlich schon im Einzelfall unterschiedliche Gruppen den gleichen Sachverhalt beurteilen können. Das Jugendamt hat ja nicht ohne Grund gesagt, wir sind überzeugt, dass wir auch den Umgang einschränken müssen auf 3 Stunden die Woche. Ja?
Ja.
Und das OLG Bamberg sagt auf der anderen Seite, das ist ein sich liebendes Paar. Klammer auf, ja, inwieweit das sozusagen diesen jungen Jahren überhaupt, wenn man ernsthaft von Liebe sprechen kann, sei nochmal dahingestellt. Ja?
Ja.
Aber das ist doch schon in diesem Fall, ist das, ich finde das eklatant, wie weit die Meinungen da auseinanderliegen können. Also wirklich keine schwierige
das
Sache.
Das wäre natürlich auch wiederum Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, nee, keine Einzelfallprüfung, es ist einfach untersagt. Naja, das Bundesverfassungsgericht wird es entscheiden müssen.
Ja, da vielleicht nochmal ein interessanter Hinweis. Das Ganze geht nämlich in den Senat, dem Stefan Habart dann angehören wird. Ne, der Vorsitzende wird, genau. Der ja gerade gewählt wurde, frisch auf die Richterbank gewechselt ist. Und Stefan Habart hat vor 2 Jahren in der FAZ auf Staat und Recht schon einen längeren Artikel über die Notwendigkeit von der Regulierung von Kinderehen und der Anerkennung von Kinderehen geschrieben, der ein bisschen differenzierter war übrigens, also der gesagt hatte, dass also der schon nicht von einer automatischen Nichtigkeit ausgegangen ist, sondern da eben auch, ein Stufenmodell einführen wollte. Interessant auch, inwieweit er sozusagen als jemand, der ja am Gesetzgebungsverfahren dann ja beteiligt gewesen ist, als ehemaliger CDU-Politiker, dann als befangen gelten könnte. Wurde bis jetzt, glaube ich, nicht diskutiert.
Nö, das ist ja, aber das ist ja beim Bundesverfassungsgericht, die Maßstäbe für Befangenheit sind ja relativ hoch. Auch einfach, weil man sagt, ja, also wer Bundesverfassungsrichter wird, der hat halt einfach eine Laufbahn hinter sich. Ne? Mhm. Das sind irgendwie immer Leute, die oder jedenfalls sehr oft Leute, die viel schon gemacht haben in ihrem Leben, und wenn da jetzt alles, was auch nur in einem ganz entfernten Bezug dazu steht, sie dann befangen werden, dann können sie ja gar nichts mehr entscheiden, so ungefähr. Aber da haben wir ja über Habart auch in dem Zusammenhang schon gesprochen.
Übrigens hat er in diesem Beitrag, das fand ich auch ganz spannend, mal auch sich das Heiratsrecht in Deutschland angeguckt, das ja nun auch erst seit 1974 so ist, wie wir es jetzt haben, nämlich erst ab 18 und nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Eltern schon früher und offensichtlich, also mit 16, und offensichtlich ging es davor auch schon früher als 16, und zwar wenn der Vater zugestimmt hat. Ne? Das ist schon auch. Und das ist noch
der Vater,
so. Dezidiert.
Der Vater, okay, oh Mann.
Des Mädchens, ja. Also auch das ist noch nicht so wahnsinnig lange her bei uns. So hat sich das auch gewandelt.
Gut, wobei das für sich genommen natürlich kein Argument wäre.
Denn 0,0.
Ich meine, früher waren auch noch tausende andere Dinge anders, die wir nicht zurückhaben wollen.
Ich fand es nur interessant, das mal zu sehen.
So, dann kommen wir jetzt mal zu einem etwas nüchtereren Thema, wobei allerdings auch das für den einen oder anderen emotional besetzt ist, nämlich der große Komplex Fahrverbote, Dieselgrenzwerte und so weiter. Da gibt es 2 Entscheidungen, eine hier aus Hessen und dann noch eine aus der EU.
Ja. Und in Frankfurt gab es gute Nachrichten für Dieselfahrer, aber schlechte Nachrichten für Leute, die in der Innenstadt wohnen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen, diesen Streit.
Auf jeden Fall für die Deutsche Umwelthilfe.
Ja.
Denn einer von ihren gerichtlichen Erfolgen, den sie im September dieses Jahres erstritten hat, gerät nun ins Wanken. Damals nämlich im September hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden, dass in Frankfurt aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte, das ist ja alles hinlänglich bekannt, die Problematik, ein zonales Fahrverbot eingeführt werden soll, also für eine ganze Zone innerhalb der Stadt, in der Innenstadt nämlich. Und auch gegen diese Entscheidung nicht die Berufung zugelassen. Daraufhin hat zum einen das beklagte Land beantragt, eben die Zulassung der Berufung dann beim Verwaltungsgerichtshof beantragt. Und umgekehrt hat die Deutsche Umwelthilfe in zwei Eilanträgen beantragt, erstens, dass die Stadt verpflichtet werden soll, dieses zonale Verbot bis zum 1. Februar 2019 einzuführen, oder zweitens hilfsweise, wenn nicht das, dann wenigstens Verbote für einzelne Straßen. Warum muss sie das überhaupt noch in einem Eilantrag beantragen, wenn das Gericht das doch sowieso schon entschieden hat? Naja, weil das Verfahren eben noch rechtshängig ist und insofern das noch keine endgültige Gültigkeit hätte. So, der Verwaltungsgerichtshof in Hessen hat jetzt erstens die Berufung des Landes zugelassen und zweitens beiden Eilanträgen eine Absage erteilt. Also sprich Niederlage für die DUH. Warum macht er das? Naja, er spricht von deutlichen Zweifeln an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung. Und zwar sagte, ja, Fahrverbote sind schon zulässig, das ist ja, hat ja das Bundesverwaltungsgericht schließlich entschieden, aber eben auch nur als Ultima Ratio und am Ende einer sehr sorgfältigen Verhältnismäßigkeitsprüfung, und die sei hier schlicht und ergreifend nicht ausreichend gründlich vollzogen worden. Es würden die Grenzwerte zwar überschritten, aber nicht so sehr, und man hätte da also mal irgendwie einfach noch gründlicher drüber nachdenken müssen, ob nicht insbesondere vielleicht Fahrverbote auf einzelnen Straßen auch ausreichen würden im Gegensatz gleich zu so einer ganzen Zone. Deshalb eben sei es zweifelhaft, ob die Entscheidung bestehen bleiben kann. Deshalb hat es die Berufung zugelassen. Deshalb hat es dann natürlich auch gesagt, naja, also wenn wir Zweifel haben, ob die Entscheidung überhaupt rechtmäßig ist, dann erlassen wir natürlich auch keinen Eilantrag, dass sie schon mal befolgt werden muss. Zumal die DUH auch nicht dargelegt hätte, dass die Sache jetzt so dringlich sei. Ja, es gäbe gewisse Befunde eben hinsichtlich der Gesundheitsschädlichkeit, aber die seien jetzt auch nicht so, also erstens nicht so dramatisch und zweitens auch nicht so eindeutig. Und dementsprechend könne man mal getrost warten, bis die ganze Sache durch ist. Und ebenfalls der zweite Hilfsantrag, in dem dann streckenbezogene Fahrverbote beantragt worden sind, hat es ebenfalls abgelehnt, weil es sagt, unter anderem fehlen da tatsächliche Feststellungen zu den Verlagerungseffekten, die dann zu erwarten wären. Ne? Ist ja logisch, wenn ich auf einem einzelnen Streckenabschnitt Fahrverbote einführe, dann kann es halt dazu führen, dass Leute eben irgendwie andere Straßen wählen, was dann letztlich noch zu mehr Belastung führt. Dazu lägen keine Feststellungen vor und deshalb könnte man das einstweilen auch nicht machen. Ja.
In diesem Zusammenhang wäre vielleicht wichtig zu erwähnen, wie denn solche Fahrverbote überhaupt durchgesetzt werden können. Da wollten wir was nachreichen, was wir auch schon früher mal diskutiert haben. Und zwar geht es ja darum, dass letztendlich, wenn da mal Fahrverbote verhängt werden, und in Hamburg ist es ja tatsächlich der Fall, im nächsten Jahr so oder so wird schon auch die eine oder andere Region hinzukommen. Und dann ist es eben so, dass in solchen Fällen die Bundesregierung nicht etwa sozusagen zum womöglich einfachsten Mittel greift, nämlich die blaue Plakette. Das versucht sie zu vermeiden, wie die Pest, denn man muss dazu sagen, dass die blauen Plaketten natürlich für die betroffenen Autos, die sie nicht bekommen, dann natürlich zu einem Makel führen und quasi der Wertverlust, der ziemlich eindeutig.
Dann mit Brief und Siegel wäre der dann erteilt.
Ja, deswegen versucht man jetzt auf sehr umständliche Art und Weise, sich Maßnahmen zu überlegen, wie dieses Fahrverbot denn umgesetzt werden kann und auch vor allen Dingen kontrolliert werden kann, weil es bringt natürlich nichts, wenn sich dann ein Teil der Bevölkerung dann hält, die redlichen und rechtschaffenen Menschen, ja, und der Rest dann irgendwie frei herumfährt mit dem Diesel, die eigentlich da gar nichts mehr zu suchen haben. So, und deswegen ist jetzt das favorisierte Verfahren, nämlich eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Und zwar soll im Wesentlichen eingeführt werden ein Paragraph 63c, der eben klären soll, dass es eine, dass die Kennzeichen automatisch erfasst werden dürfen durch Videokameras zum Beispiel, ne? Und dann zum Zwecke der Überprüfung, ob die Dieselfahrverbote eingehalten werden, eben genutzt werden können, ja. Das ist sozusagen der Mechanismus. Und zwar werden da folgende Fahrzeugdaten eben erhoben. Nicht nur die Fahrzeugdaten, sondern auch die Bildaufnahmen des Fahrzeuges und des Fahrers, womöglich auch von anderen Fahrinsassen, sagt man das so? Fahrzeuginsassen, sagt man. So wie Ort und Zeit der Teilnahme am Verkehr.
Über diese Möglichkeit hatten wir ja schon mal gesprochen in der Vergangenheit und auch darauf hingewiesen, dass das natürlich unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten dem einen oder anderen Magengrimmen bereitet.
Genau, und dieser eine oder andere ist zum Beispiel der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Das ist eben so sind die Hausjuristen sozusagen,
ja,
die den Abgeordneten eben Gutachten erstellen, wenn da Bedarf ist. Und hier war eben Bedarf. Und es wurde ein Gutachten erstellt, 19 Seiten, die übrigens der Kollege Henrik Wiedewild jetzt schon Anfang der Woche für uns, für die FAZ aufgeschrieben hatte, das Ganze exklusiv hat. Und der hat da schon einiges dazu geschrieben in der FAZ, auch zu finden bei FAZ Einspruch eben. Ne?
Und in den Shownotes dieser Sendung.
Genau. Letztendlich ist es eben so, dass der wissenschaftliche Dienst auch erhebliche Zweifel hat, ob das eben das Ganze datenschutzrechtlich so in Ordnung ist, eben weil es doch recht umfangreiche Informationen eingeholt werden, die übrigens dann natürlich sofort wieder gelöscht werden müssen, sobald klar ist, ob da ein Verstoß vorliegt oder nicht. Aber immerhin kann das Ganze 6 Monate dauern. Also maximal 6 Monate dürfen die Daten gespeichert werden.
Derjenigen, die verstoßen haben, nehme ich an. Oder alle.
Ja, das ist insofern interessant, als dass Paragraph 63c jetzt in diesem Entwurf eben keinen unverzüglichen Abgleich der Kennzeichen vorsieht. Also es heißt nicht, es wird keine Frist gegeben für die sofortige Abgleichung. Und deswegen ist auch die Dauer der Prüfung übrigens nicht näher begrenzt. Und deswegen gibt es nur eine generelle Speicherdauer von maximal 6 Monaten. Also innerhalb von diesen 6 Monaten muss diese ganze Prozedur durchlaufen sein. Ja, aber ist ja nun auch ein erheblicher...
Das finde ich tatsächlich vollkommen unverständlich, wie man das so in den Entwurf schreiben kann. Wir hatten es ja auch letztens schon mal gesagt, ne? Es gab schon mal eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung zur automatischen Kennzeichenerfassung zum Abgleich mit Fahndungsdatenbanken und da wurde unter anderem eben die Notwendigkeit der Dringlichkeit betont. Da galt zwar noch nicht die DSGVO, aber man darf wohl davon ausgehen, dass unter Geltung der DSGVO die datenschutzrechtlichen Bestimmungen jetzt nicht gerade laxer geworden sind, sondern eher im Gegenteil. Insofern, gut.
Dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2008 wird hier übrigens auch thematisiert. Insofern einen Unterschied aufgemacht als damals. Da ging es auch um eine Norm in Hessen und ich glaube Schleswig-Holstein. Das war ein wesentlich weiterer Ansatz. Ja, da wurde die automatische Kennzeichenüberwachung sozusagen für eine ganze Palette von Straftaten geöffnet. Hier geht es ja tatsächlich nur um das Dieselfahrverbot und auch nur dafür sollen die Daten genutzt werden. Insofern also eine wesentliche Einschränkung, aber tatsächlich mit dieser Speicherungsfrist von 6 Monaten, ich finde das auch wirklich ein ziemlich üppig Zeitraum, könnte eben einfach gut sein, dass das da eine eklatante Rolle spielt.
Gut, aber man holt ja auch solche Gutachten ein, um dann möglicherweise nachzubessern, wenn sich zumindest irgendwie der politische Wille dazu noch formen lässt. Insofern.
Genau, dann haben die noch eine sehr intensive Verhältnismäßigkeitsprüfung hier gemacht. Auch die ist natürlich, hatten wir hier auch schon oft besprochen, ne? Also das Kernstück von vielen, vielen Prüfungen. Und hier ist es eben auch die Frage, ne? Also ist das Ganze, dient das einem legitimen Ziel? Ist es erforderlich? Alles beides wird man wohl bejahen können, wird man hier annehmen können, aber schon die Angemessenheit, also die Frage, ist das wirklich das mildeste mögliche Mittel, ist eben schwierig. Und da wird übrigens interessanterweise die Frage der blauen Plakette nur angerissen in dem Gutachten. Da hat man, also ich jedenfalls habe da so ein bisschen gespürt, ein, ein, ein Zurückschrecken davor, sich zu diesem heiklen Thema genau zu positionieren. Denn wie gesagt, das ist ja die erklärte Wille der Bundesregierung, so eine Dinger nicht einzuführen. Aber Sie haben eben gesagt, dass bei den Bildaufnahmen, und das ist sozusagen der Kern dieses Gutachtens und des Vorwurfes, bei all den Leuten, die eben nicht Treffer sind, ja, so heißt es, also die vielleicht mit einem Benziner durch die Gegend fahren, ja, oder ein ganz neues Modell Diesel haben, da so eine
Elektroauto,
alles mögliche kann man sich ja vorstellen, dass es tatsächlich da zu Einschüchterungseffekten kommen könnte, ja, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung bei der Ausübung von Grundrechten führen könnten. Ne? Das ist
okay.
Sozusagen.
Buhu, ja. Das kommt mir jetzt ein bisschen, aber naja, gut. Das ist halt Datenschutz.
Dich würden dann die 6 Monate mehr.
Nee, mich würde das alles jetzt nicht. Du weißt ja, wie ich beim Datenschutz bin. Mich juckt das persönlich herzlich wenig, aber sozusagen in Kenntnis der Rechtslage und der Rechtsprechung sehe ich halt, dass diese 6 Monate irgendwie problematisch sind.
Nicht Angst vor dem Gefühl des Überwachtwerdens.
Nee, nicht so sehr, tatsächlich.
Ja, also bei dir ist dann auch Hopfen und Malz verloren. Tja. Das wollen wir nicht als Maßstab für das Handeln der Bundesregierung werten. Das wollten wir jetzt hier nur zu diesem Punkt mal vorstellen. Wie gesagt, die Überwachung des Ganzen ist ja auch immer etwas, was emotional diskutiert wird. Hier eben, das ist jetzt die Einschätzung des Wissenschaftliches Dienst ist. Also die haben offensichtlich da Bauchschmerzen dabei.
Genau, und die ganze Fahrverbotsthematik könnte sich perspektivisch auch noch ausweiten auf noch mehr Autos, vielleicht sogar auch irgendwann mal auf Euro 6 Diesel, denn das Gericht der Europäischen Union hat da was entschieden. Was ist das überhaupt? Das ist die erste Instanz, zu der Europäische Gerichtshof die zweite Instanz bildet. Und es kommt dann ein bisschen darauf an, welche Klageform gewählt wird. Für manche Dinge ist der Europäische Gerichtshof in erster und letzter Instanz zuständig. Für andere Klagen ist zunächst mal das Europäische Gericht zuständig und der EuGH dann eben als Berufungsinstanz. So übrigens auch hier. Wer hat geklagt? 3 Städte, nämlich, ich meine, Madrid, Brüssel und Paris. Ja, genau. Da wird es schon schwierig, es zu erklären. Also nicht die Euro 6 Grenzwerte, sondern einen Kulanzaufschlag, der auf diese vorgenommen wird. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2016. Damals im Zuge des ganzen Abgasskandals kam ja zunächst einmal raus, dass zwar auf dem Papier die Euro 4, 5, 6 Grenzwerte so und so sind, aber bei der Art und Weise, wie diese Abgaswerte gemessen werden, nämlich auf dem Prüfstand, dass die nicht aussagekräftig ist für den tatsächlichen Ausstoß auf der Straße. Also auf dem Prüfstand haben die Autos diese Grenzwerte vielleicht eingehalten, aber auf der Straße haben sie dramatisch überschritten. Und zwar nicht nur VW, sondern eigentlich so ziemlich alle. Dann wurde natürlich beschlossen, so geht's ja nicht, das ist ja lächerlich. Und es wurde eine neue Form des Abgastests namens RDE, Real Driving Emissions, eingeführt, die eben die tatsächlichen Ausstoß bestimmen sollte. Da wiederum wurde aber dann gesagt, im Zuge dieses Gesetzgebungs, das wurde zunächst mal so beschlossen, Punkt. Und dann wurde aber diese Richtlinie, in der das drin stand, anschließend nochmal ergänzt um einen Passus, der sagte, ja, aber so um Messungenauigkeiten dieses neuen Verfahrens Rechnung zu tragen und aufgrund bestimmter technischer Gegebenheiten und Klammer auf natürlich auch, weil die Autolobby reinlobbyiert hat, Klammer zu, muss man da eben so einen Kulanzaufschlag wiederum gelten lassen. Ja? Von bis 2020 das 2,1-fache desjenigen, was die Euro 6-Norm eigentlich vorsieht, danach dann noch das 1,5-fache desjenigen, was sie eigentlich vorsieht.
Ist eigentlich tatsächlich das Zugeständnis, dass man den Autohersteller nicht zumuten kann, dass sie jetzt
einfach die verdammten Konzerte einzuhalten.
Richtig, dass sie die technischen Gegebenheiten eben noch nicht so weit sind, dass man einfach mal die vorgegebenen Richtwerte einhält.
Ja, also es gibt wohl tatsächlich Messungenauigkeiten, aber die sind wohl jedenfalls deutlich geringer als hier ja immer immerhin 150 bis 210% der Grenzwerte. Dagegen haben diese Städte geklagt und haben gesagt, ja, wir wären ja beispielsweise nicht in der Lage, Fahrverbote vorzusehen für Euro 6 Autos, die zwar diese Grenzwerte um 1,5, um bis zu das 1,5 bzw. 2,1-fache überschreiten, ja, weil eben dieser Kulanzaufschlag ja da drin steht. Aber eigentlich kann das ja nicht sein, denn der Euro 6 Grenzwert wird ja eben von diesen Autos überschritten.
Und da ist natürlich die Motivation der drei klagenden Städte einfach, dass sie dagegen vorgehen wollen. Also Paris ist, glaube ich, auch sehr weit irgendwie dabei, den Diesel komplett aus der Stadt zu verbannen. Das stellt auch alles in den Schatten, was wir in Deutschland hier in Diskussionen haben. Und die fühlen sich durch solche Art von Gesetzgebung dann gestört in ihrem Bemühen, ja, den Umweltschutz in ihren Städten, die Luftreinheit durchzusetzen.
Ja.
Das ist die Motivation.
So, und das Europäische Gericht hat den Städten Recht gegeben und allerdings auch mit einem prozeduralen Argument. Es hat nämlich gesagt, wie eben schon erwähnt, es wurde zunächst diese Richtlinie verabschiedet, die diese neue Messung, diese Real Driving Emissions vorsah. Und dann wurde anschließend im sogenannten Komitologieverfahren eingefügt, dass es diesen Kulanzaufschlag geben soll. Dieses Komitologieverfahren, was ist das? Das ist, ja, wie kann man das sagen? Also das gilt quasi so ein bisschen, das ist eine Art Durchführungsrechtsakt auf europäischer Ebene. Also normalerweise erlässt die EU eine Richtlinie, die Länder setzen die in nationale Gesetze um. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie haben sie so gewisse Spielräume, können hier und da ein bisschen, ja, natürlich nicht grundlegend davon abweichen, aber halt so einzelne Dinge ausfüllen. Das kann eben in bestimmten Ausnahmefällen auch auf europäischer Ebene im Zuge dieses Komitologieverfahrens passieren. So wurde das hier gemacht. Das sollte also quasi wie so eine Durchführungsbestimmung sein. Da sagt das Gericht der Europäischen Union, das ist hier aber überhaupt nicht so, denn diese vermeintliche Durchführungsbestimmung greift doch total fundamental in gerade die wesentliche Frage ein, nämlich dürfen wir die Grenzwerte mal eben verdoppeln oder nicht. Durchführungsrechtsakte betreffen ja eher so Details üblicherweise. Das sei eben schon mal auf jeden Fall unzulässig, dass man das auf diese Weise gemacht hat. Das heißt aber natürlich, das sagt jetzt erstmal noch nichts über die Sache aus. In der Sache selbst lässt es auch Zweifel erkennen, ob das zulässig sei, aber äußert sich dazu jetzt nicht so eindeutig. Was folgt daraus? Erstmal noch nicht so viel, denn das Gericht hat der Kommission jetzt eine Frist von einem Jahr gesetzt, quasi mit einem neuen Gesetz nachzubessern. Und diese Frist beginnt natürlich auch erst dann zu laufen, wenn die Sache rechtskräftig entschieden ist. Da man davon ausgehen kann, dass es auch noch zum EuGH gehen wird, kann das also noch ein Weilchen dauern. Man wird sehen. Möglicherweise wird es dann auch noch für die Euro 6 schwieriger. Aber immerhin hätten die Hersteller dann schon mal etliche Jahre rausgeholt, bis es tatsächlich soweit ist.
Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, das sich in den Vereinigten Staaten ja schon seit Monaten abspielt. Wir hatten hier auch immer mal wieder von Michael Cohen gesprochen, zum ersten Mal im April dieses Jahres übrigens, weil da die Büroräume und ich glaube auch, die Hotelzimmer, ja, von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen durchsucht wurden. Und zwar waren da die Vorwürfe noch so ein bisschen schädiger Natur. Und wir haben ja auch so ein bisschen gelästert und auch durchaus gelacht über diese Situation. Inzwischen ist es ein bisschen ernster geworden, denn es gab jetzt in diesem ganzen Zusammenhang tatsächlich ein Urteil gegen den Anwalt. Er muss für 3 Jahre ins Gefängnis. Die Haft muss er am 6. März nächsten Jahres antreten, hat also noch ein bisschen Gnadenfrist. Aber es kam zu einem ziemlich emotionalen Showdown vor Gericht. Darauf komme ich gleich. 3 Jahre Gefängnis und übrigens 2 Millionen Strafe, die er zahlen muss. Und zwar für ein ganzes Sammelsurium an Täuschungen, die getrieben waren von Gier und Ehrgeiz. So hat es der Richter in seinem Urteil Anfang der Woche formuliert. Und zwar ging es um wirklich ganz unterschiedliche Komplexe, muss man eben auch sagen, dass da sind so 2 Strafverfahren zusammengefasst. Das ist einmal die Staatsanwaltschaft von Manhattan, die da ihr Verfahren präsentiert hat. Und auf der anderen Seite sind das auch Erkenntnisse, die da eingeflossen sind, des Sonderermittlers Robert Mueller, der ja schon seit geraumer Zeit die ganzen Implikationen mit der Präsidentschaftswahl 2016 untersucht, die Frage sich vor allen Dingen vorgenommen genommen hat, inwieweit Russland da Einfluss genommen hat auf den Ausgang der Wahl. Das ist hier in Deutschland, glaube ich, nicht so dezidiert nachvollzogen worden, aber inzwischen hat er schon 37 Leute angeklagt und auch Michael Cohen ist eben Ausfluss dieser Arbeit. Ja, also letztendlich ist das auch die erste Gefängnisstrafe, die in diesem Zusammenhang droht. Vielleicht kommen wir erstmal zu den leichteren Themen, die wir hier besprochen haben, die jetzt so leicht nicht sind, aber jedenfalls auch nicht einen Donald Trump groß gefährden können, weil es eigentlich mehr eigentlich seine Persönlichkeitsstruktur bestätigt, die ja schon viele gekannt bzw.
Lass mich raten, es geht um Stormy Daniels.
Ja, vielleicht haben Stormy Daniels, eben jener Pornostar, die ein Verhältnis gehabt hat mit Donald Trump, damals eben noch Immobilienmogul. Das war ein bisschen delikat, weil es eben rund um die Schwangerschaft von seinem jüngsten Sohn.
Also seiner Frau, die seinen jüngsten Sohn zur Welt gebracht hat.
Richtig, genau. Also die war hochschwanger, ja, um es mal deutlich zu sagen. Und Donald Trump hat eben dieses Verhältnis mit Stormy Daniels gehabt. Und kurz vor der Wahl 2016 tauchte das eben wieder auf. Sie wollte drüber reden und Michael Cohen, The Fixer, also derjenige, der Donald Trump immer die Sachen aus dem Weg geräumt hat, musste sich eben um Stormy Daniels kümmern und dafür sorgen, dass sie schweigt. Und es wurde eine Schweigevereinbarung getroffen. Sie hat $130.000 bekommen dafür, dass sie eben nichts über dieses Verhältnis sagt im Vorfeld der Kampagne. Es gab noch eine zweite Frau, die heißt Karen McDougall, ist eine ehemalige Playboy-Model, das Ähnliches eben erlebt haben will mit dem jetzt inzwischen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und auch ihr wurde Schweigegeld gezahlt in Höhe von $150.000. Und all das hat eben Michael Cohen nicht nur organisiert, sondern auch, zumindest im Fall von Stormy Daniels, finanziert. Und deswegen stand tatsächlich im Raum, ob das Ganze eine illegale Wahlkampfspende ist, die ja strafbar ist. Alles, was über $2.700 hinausgeht, muss eben eigentlich angezeigt werden. Das war in diesem Fall hier nicht getan. Und deswegen stand dieser Vorwurf im Raum. Hinzu kamen dann übrigens auch noch weitere Themen und der knackigste dürfte darin liegen, dass Michael Cohen den Kongress belogen hat, und zwar in der Frage, inwieweit Donald Trump involviert war oder inwieweit es Verhandlungen gab mit Russland, also in Russland, sagen wir so, zum Bau eines Trump Towers in Moskau, und zwar wirklich, also in absolut zeitlichem Zusammenhang zur Wahl, also im Jahr 2016. Anscheinend ging es hoch her, wollte Trump eben so einen Trump Tower in Moskau erbauen, hatte also ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran, sich gut zu stellen mit den entsprechenden Behörden, mit den Entscheidungsträgern. Es kam zu Verhandlungen und über dieses diese wirtschaftliche Verquickung hat Michael Cohen im Kongress gelogen. Also das alles runtergespielt, auch die Rolle von Donald Trump darunter gespielt. Und dafür hat er jetzt die Quittung bekommen. Also für dieses ganze Paket hat er jetzt 3 Jahre bekommen. Und es gab wirklich sehr emotionale Szenen im Gericht, also offensichtlich waren auf 3 Reihen seine gesamte Familie und Freunde vorhanden, also auch seine Tochter brach in Tränen aus und er hat eine sehr bemerkenswerte Vorrede gehalten, hat gesagt, dass das jetzt sozusagen der Tag der Befreiung sei, denn er habe sich jetzt von einer physischen und mentalen Gefangenennahme befreit. Ja. Es war seine Aufgabe, quasi die dreckigen Taten von Donald Trump aus dem Weg zu räumen. Und das hat er über sein eigenes Wertesystem gestellt.
Ja, natürlich. Ja. So wird es gewesen sein. Ein grundanständiger Kerl. Naja,
wie auch immer. Ja, und das bereute er aber zutiefst. So, und jetzt Die Frage ist natürlich, was wird aus Trump? Weil es gibt natürlich auf der anderen Seite, wer illegalen Wahlkampfspenden leistet, da gibt es auf der anderen Seite immer jemand, der sie empfängt. Das war in diesem Fall eben Donald Trump.
Ja, genau, also das Geld floss an Stormy Daniels, aber es war ja quasi eine Schuld, in Anführungsstrichen, jedenfalls eine Leistung, die eigentlich für und im Interesse von Trump bewirkt wurde.
Genau, und es gibt lustigerweise übrigens einen Präzedenzfall, wo das schon mal eine Rolle spielte bei dem demokratischen Politiker John Edwards, war die Konstellation schon mal ganz ähnlich. Vor einigen Jahren, da hatte er auch Geld gezahlt, um eine außereheliche Affäre zu verdecken. Und interessanterweise wurde es damals eben anders gewertet. Also das war eben keine verdeckte Wahlkampfhilfe in diesem Zusammenhang, und darauf beruft sich natürlich Trump. Wird man sehen, ob das jetzt überhaupt während der Amtszeit oder vielleicht danach eine Rolle spielt. Also
ja, das wird es nicht sein, was ihn stürzt.
Ja, das glaube ich mal behaupten. Ja.
Gut, dann kommen wir zu den
gerechten
beiden
Urteilen.
Gerechten Urteilen, ne?
Das Deins erste. Zuerst.
Meins zuerst.
Du hast wahrscheinlich auch aus persönlichem Interesse diesen Bezug zum Adelsrecht, ne?
Ach nee, du, ehrlich gesagt, also für, ja, jetzt muss man es erklären.
Jetzt
also,
muss es erklären.
Für diejenigen Hörer, die es nicht wissen, mein Nachname ist eigentlich Baron van Leinden. Ich stelle mich nie so vor, weil ich das albern finde. Aber so ist es. Und das dann vielleicht auch direkt ein ganz guter Einstieg zur Erklärung der Rechtslage, wenn ich gerade gesagt habe, mein Nachname ist Baron von Leinden. So sieht es tatsächlich aus. Also man ist nicht etwa adlig, sondern man heißt adlig. Ja? Also die einzige Form, in der Adel heute noch besteht in Deutschland, ist dergestalt, dass er Teil des Nachnamens ist. In meinem Personalausweis steht Nachname Doppelpunkt Baron von Leinden, und genauso bei allen anderen Leuten, die Adelstitel tragen. Deshalb ist es zum Beispiel auch sprachlich nicht richtig, wenn man sagt Prinz Ernst August zu irgendwas, sondern eigentlich müsste es heißen Ernst August Prinz zu irgendwas, denn der Nachname ist ja nun mal Prinz zu irgendwas, und man würde ja sonst auch nicht einen Teil des Nachnamens vor den Vornamen ziehen. Aber das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es zwar eben rechtlich so ist, aber eben irgendwie in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein Adelstitel halt irgendwie doch ein bisschen was
das
anderes.
Das wäre ungefähr so, als würde man Annegret Kramp-Karrenbauer.
Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, sehr schönes Beispiel, genau. Ja.
Gut, dass wir das mal geklärt haben. So kann man sich es auch sehr gut merken.
Ja, das ist übrigens so seit 1919. Damals wurde Adel eben als eigener rechtlicher Status abgeschafft, aber dies zumindest haben die Adligen dann doch erfolgreich aushandeln können, dass sie es als Nachnamen weiterführen dürfen. Anders ja übrigens in Österreich, dort ist das Führen von Adelstiteln generell verboten. Die einzige Sonderbehandlung, der einzige Punkt, wo Adelstitel rechtlich ein ganz kleines bisschen anders behandelt wurden als andere Nachnamen, ist bei der Angleichung an das Geschlecht. Also wenn du den Herrn Müller heiratest, dann bist du Frau Müller und nicht Frau Müllerin. Aber wenn du den Graf heiratest, dann bist du Frau Gräfin. Ja, also die wurden ans Geschlecht angepasst. Aber ansonsten waren die namensrechtlich in jeglicher Hinsicht wie andere Nachnamen auch zu behandeln. Bekanntlich oder vielleicht auch nicht bekanntlich, dann sage ich es jetzt mal, ist das deutsche Namensrecht ziemlich rigide. Wenig flexibel, sowohl bei der Änderung des Vornamens als auch bei der Änderung des Nachnamens. Gibt es natürlich ein paar Tatbestände, die das möglich machen, namentlich insbesondere Geburt, Heirat, Scheidung und Adoption. Aber darüber hinaus geht es nur in Ausnahmefällen. Insbesondere nicht, weil man sagt, oh, ich fände jetzt irgendwie einfach mal einen anderen Namen cool, oder oh, ich habe so eine neue Lebensphase, Midlife Crisis, was auch immer. Das ist schön für denjenigen, aber das berechtigt nicht zur Namensänderung. Es gibt es halt, wenn man irgendwie einen grob anstößigen oder lächerlichen Namen hat, wenn man manchmal teilweise auch bei Zugewanderten, wenn irgendwie deren Name so im Deutschen einfach so gar nicht funktioniert.
Jetzt keine Beispiele.
Ja, nee. Aber gut, so ist das also mit dem Namensrecht. Anders ist es in manch anderem Staat, beispielsweise im Vereinigten Königreich. Da kann jeder seinen Vor- und auch seinen Nachnamen durch einseitige Erklärung gegenüber den Behörden und eine bescheidene Gebühr von 36 Pfund ändern lassen. Ah. Wenn ich sage jeder, dann stimmt das gar nicht, sondern es können Bürger des Vereinigten Königreichs, und ich glaube auch, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, Leute, die dort zwar nicht Bürger sind, aber ihren Lebensmittelpunkt haben. Das passiert übrigens auch. Das passiert so ungefähr 80.000 Leute machen das pro Jahr.
Also das ist
ja
üppig.
It's a thing, ja, tatsächlich. Unter anderem hat das eine Frau getan, die die doppelte Staatsbürgerschaft hat, die britische und die deutsche. Und die hieß zuvor Silke Nicole und dann der Nachname, den weiß ich nicht oder den müssen wir hier auch in der Sendung sowieso nicht nennen, war aber jedenfalls irgendein bürgerlicher, normaler Nachname.
Und, Müllerin zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Und hat dann ihren Namen ändern lassen in Silja Valentina Mariella Gräfin von Fürstenstein. In England auch noch, was ja auch nochmal irgendwie, also es ist ja noch nicht mal dann jetzt ein englischer Name, den sie gewählt hat. Das macht ja schon ziemlich deutlich, worum es ihr ging, nämlich diesen Namen auch insbesondere irgendwie auch in Deutschland führen zu können. Sonst wenn man irgendwie in England, hätte man ja vielleicht wenigstens einen englischen Namen genommen. Hat dann also beim Deutschen Standesamt beantragt, dass eben ins Personenstandsregister sie jetzt mit diesem Namen aufgenommen werden soll. Eigentlich müssen die Mitgliedstaaten Namensänderungen, die in anderen EU-Mitgliedstaaten erfolgt sind, anerkennen, das hat der EuGH auch schon entschieden, weil er sagt, es beschränkt sonst die Freizügigkeit. Wenn man das Problem hat, dass man quasi in England heißt man dann jetzt Gräfin von Fürstenstein, in Deutschland heißt man aber noch wie auch immer Müller. Das führt natürlich, kann man sich denken, zu 1000 Schwierigkeiten einfach, ein solcher hinkender Name. Deshalb muss das eigentlich anerkannt werden. Aber in seiner Entscheidung 2016 hatte der EuGH bereits gesagt, es kann Ausnahmen von dieser Anerkennungspflicht geben, wenn das gegen den Ordre Public des Mitgliedstaats verstoße, des jeweiligen. Und nun hat also der BGH am Montag, meine ich war es, entschieden, dass das in der Tat der Fall ist, wenn im Ausland ein adliger Name gewählt worden ist. Und zwar auch offensichtlich eben mit dem Ziel, den dann irgendwie in Deutschland zu führen. Und ich finde diese Entscheidung, sagen wir mal, also sie ist natürlich im Interesse des, in Anführungsstrichen, authentischen Adels, weil dadurch die Exklusivität von Adelsnamen irgendwie gewahrt wird. Und sie ist so, ja, also man kann es so, man kann es auch anders sehen. Also der BGH sagt halt, rechtlich betrachtet sind Adelsnamen ja dasselbe wie andere Nachnamen auch. Deshalb wäre ja erstmal, müsste man ja sagen, eigentlich auch kein Grund gegeben, sie anders zu behandeln. Und wenn Namensänderungen eigentlich anerkannt werden müssen, warum dann in diesem Fall nicht? Aber in Artikel 109 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung, der bis heute
gut,
gilt.
Gut, dass wir die mal wieder haben hier.
Ja, das einige wenige Vorschriften der Weimarer Reichsverfassung haben nach wie vor Gültigkeit und Relevanz. Das ist einer davon. Da steht eben drin, erstens, dass Adelstitel nur als Bestandteil des Nachnamens geführt werden dürfen, wie gerade schon gesagt. Und zweitens, dass keine neuen mehr verliehen werden dürfen. Ja, man konnte ja geadelt werden früher unter bestimmten Umständen. Das darf nicht mehr stattfinden. Daraus nimmt sagt der BGH, dem ist die Tendenz zu entnehmen, sozusagen zu einem restriktiven Umgang mit Adelstiteln. Es ist zwar nicht zu vermeiden, dass sie unter gewissen Umständen, nämlich Heirat, Geburt, Adoption, weitergegeben werden können. Das ist nun mal so, weil sie Teil des Nachnamens sind. Aber es ist dem zu entnehmen, dass ein inflationärer Gebrauch vermieden werden soll.
Ja.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass er sagt, rechtlich sind sie zwar genauso wie andere Nachnamen auch, aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung eben nicht.
Sehr richtig. Und da kommen jetzt die Heiratsschwindler ins Spiel.
Die Heiratsschwindler?
Ja. Ich meine, also mit so einem Adelstitel kannst du dir doch...
Ach so, du meinst die, das, ja, stimmt, genau, das ist ich weiß gar nicht, ob das immer noch eine Sache ist, aber es wurde jedenfalls betrieben, dass Leute quasi Scheinehen eingegangen sind gegen stattliche Bezahlung, um eben ihren Adelstitel an jemand weiterzugeben.
Nee, aber ich meine, auf dem Heiratsmarkt könnte man sich ja vorstellen, dass man mit so einem Adelstitel mehr Chancen hat. Vielleicht.
Gibt's da? Das ist die gerechte Kompensation für Jahre des Mobbings in der Grundschule, kann ich dir
so
an dieser Stelle sagen. Ja, ja. Damals nämlich war das noch nicht so cool. Aber gut.
Wie wurde man denn da gemobbt?
Ja, naja, kannst du dir doch irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr exakt, aber natürlich gibt es so einen Titel halt irgendwie Anlass zu allerlei Späßen.
Das war mir gar nicht bewusst.
In dem Zusammenhang übrigens, kleiner Exkurs, aber auch das ist ja vielleicht einfach mal interessant zu hören für den einen oder anderen. Es gibt tatsächlich zumindest, also so bei so richtig standesbewussten alten Adelsfamilien, die da noch richtig viel Wert drauf legen, auf ihre Traditionen und so weiter. Tatsächlich werden teilweise Eheverträge geschlossen. Wenn jetzt also zum Beispiel ein männlicher Adliger eine Frau, eine bürgerliche heiratet und die nimmt seinen Nachnamen an, dann wird ein Ehevertrag geschlossen, in dem drin steht, falls diese Ehe geschieden wird, verpflichtet sich die Frau wieder ihren bürgerlichen Namen anzunehmen, den sie zuvor hatte, denn andernfalls könnte sie sich ja scheiden lassen, könnte dann wiederum irgendeinen anderen Bürgerlichen heiraten, der könnte wiederum den Adelsnamen annehmen und so, weißt du, wäre auf einmal ein Zweig dieser, der diesen Namen führt in der Welt, der mit der ursprünglichen Familie gar nicht mehr verbunden ist und so weiter.
Und dieses Leid muss man sich mal vorstellen.
So, aber hochgradig albern. Aber gut, aber darum ging es jetzt vor dem BGH nicht, sondern wie gesagt um die Anerkennung. Da hat er gesagt, erstens 109 Absatz 3 Weimarer Reichsverfassung steht dem entgegen. Zweitens, die gesellschaftliche Wahrnehmung sei eben doch so, ich lese mal hier ganz kurz Passage vor. Die bloße Abschaffung des Adels als rechtlicher Institution hat auch mehrere Generationen nach dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung noch nichts daran geändert, dass den funktionslos gewordenen Adelsbezeichnungen im Namen in der Vorstellung breiter Bevölkerungskreise weiterhin eine besondere soziale und gesellschaftliche Bedeutung beigemessen wird. Und der Staat dürfe sich nicht daran beteiligen, wenn Einzelne versuchen, sich diese besondere Bedeutung, das sei quasi ein Gebot der staatsbürgerlichen Gleichbehandlung, dass der Staat nicht daran mitwirken darf, dass Einzelne sich diese besondere Bedeutung irgendwie verschaffen. Wobei das natürlich halt so eine gewisse Binnenspannung dazu aufweist, dass der Staat es ja schon gutiert, dass diejenigen, die eben einen adligen Namen haben, ihn auch führen und weitergeben. Man könnte es ja auch umgekehrt argumentieren. Man könnte ja auch sagen, wenn man das total liberal gestaltet und das alles zulässt, gar kein Problem, dann würde der Adel natürlich in der Tat diese besondere Bedeutung verlieren, perspektivisch. Jedenfalls würde sie verwässert werden. Und das wäre ja vielleicht dann eigentlich eher im Sinne der staatsbürgerlichen Gleichbehandlung, denn so wie es jetzt entschieden ist, wird natürlich die Exklusivität gewahrt gewissermaßen. Ja.
Das ist nett, dass du diesen Einschub machst. Nichtsdestotrotz ist es ja dein gerechtes Urteil.
Ja, ich finde, ich finde es jetzt schon okay, ich weiß nicht. Aber
wir wollen das Gerechte in dem Urteil auch nicht überstrapazieren.
Ja, genau. Und es ist ja auch irgendwie jedenfalls ein lustiger Fall, fand ich.
Gut. Und noch ein, also der ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, aber die Konsequenz ist lustig. Jetzt kommen wir zu meinem gerechten Urteil. Es spielt auch wieder übrigens in Amerika im Bundesstaat Missouri, da hat tatsächlich ein Mann zusammen mit seinem Vater, also er selber ist 29, hat mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern gegen eine Riesenliste von Jagdgesetzen verstoßen und immer wieder, also über Jahre hinweg, Rehe geschossen und dann den Tieren die Köpfe abgeschnitten und die Kadaver liegen gelassen. Also ehrlich gesagt,
ziemlich
ekelhaft und verabscheuungswürdig. Und dieser Mann wurde dann verknackt wegen unerlaubter Jagd von hunderten Rehen zu einem Jahr Gefängnis, sitzt die also ab in Missouri und muss jetzt einmal im Monat Bambi schauen. Also diesen Disney-Film aus dem Jahre 1942, wo dem kleinen Reh Bambi die Mutter abhandengeht, nämlich weil sie von einem Jäger erschossen wurde. Also eine unfassbar herzergreifende Stelle an diesem Film. Und den muss er sich jetzt immer und immer wieder angucken.
Mhm. So. Völlig schräg. Ja, das, man kennt das ja aus den USA, ne? Dort gibt es ja häufiger mal diese kreativen Urteile. Das hier ist ja noch irgendwie lustig. Es gibt ja auch so diese Geschichten, dass Leute sich mit irgendwelchen Schildern an Kreuzungen stellen müssen. So, ich habe dies und das gemacht, solche Shaming-Urteile.
Ja, das geht natürlich nicht.
Das kann man
aber
vielleicht.
Aber hier fand ich es eine sehr erzieherisch wertvolle Maßnahme.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Exkurs zum deutschen Recht. Ne? Man kann das also hierzulande nur sehr eingeschränkt machen. Im Jugendstrafrecht geht es hier auch, also natürlich nicht alles, so Shaming-Sachen wären sicherlich auch hier nicht zulässig, aber weil das Jugendstrafrecht ja eben von so einem Erziehungsgedanken geprägt ist, sind da eben auch Urteile, Strafen in Anführungsstrichen zulässig, die eher einen erzieherischen Charakter haben. Es gibt zum Beispiel diesen Richter, der hat dann irgendwie so Neonazis verurteilt, irgendwie regelmäßig beim Türken Döner essen zu gehen. Fand ich zum Beispiel ganz interessante, vielleicht gar nicht so schlechten Ansatz. Im Erwachsenenstrafrecht geht es kaum, also bei der eigentlichen Strafe schon mal gar nicht, höchstens in Form von Auflagen und Weisungen, aber die sind auch eigentlich fast alle eher so auf Wiedergutmachung bzw. Vermeidung weiterer Straffälligkeit ausgerichtet und nicht so sehr auf so sekundäre Zwecke.
Ja, damit hätten wir aber die Woche ausreichend verhandelt. Ich möchte noch einen Nachtrag geben für alle Juristen, die sich jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Denn ich habe natürlich bei meinen Ausführungen zur Kinderehe den allerwichtigsten Paragraphen vergessen. Den nenne ich jetzt hier. Das ist nämlich Artikel 13 des EG-BGB, also Einführungsgesetz, ne? Dafür steht EG. BGB, offensichtlich in den Artikel eben gezählt. Und da geht es eben immer um Absatz 3, ja, wo eben explizit festgelegt ist, dass diese Eheschließung vor dem Zeitpunkt des 16. Lebensjahres unwirksam ist. Also das wollte ich hier nochmal nachreichen, also eben Artikel 13.
Weil wir ja gebeten wurden, mehr Artikel zu nennen. Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder bei vielen Sachen nicht gemacht. Es ist halt so vom Redefluss mitteloptimal. Wir müssen uns das mal überlegen. Aber wie gesagt, ne, wir haben ja zu jeder Sendung Shownotes. Also wenn euch irgendwas interessiert, ihr denkt, wir wollen das mal nachlesen, das kommt mir nicht ganz richtig vor oder wie auch immer, dann könnt ihr das entweder in eurem Podcast-Player bei der jeweiligen Folge oder auf blogs.faz.net/Einspruch tun. Und in den Texten stehen dann ja in aller Regel auch die Artikel bzw. Paragraphen drin. In dem Sinne freuen wir uns sehr über die Aufmerksamkeit. Wir wünschen dann frohe Weihnachtstage.
Ja, frohe Weihnachten, genau.
Und einen guten Rutsch. Ne? Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen solltet, kann ich nur ein Einspruch-Abo für die Juristen in eurem Leben
empfehlen. Ja, das ist doch eine super Idee.
Für euch selbst könnt ihr ja auch, wie gesagt, ein Probeabo abschließen, faz.net/Einspruch testen. Schaut es euch mal an. Davon wiederum würden auch wir uns beschenkt fühlen. In dem Sinne, macht's gut und bis im nächsten Jahr.
Tschüss.
Ciao.